Deutschlandfunk. Hintergrund.
Nordkorea und Russland. Eine Allianz mit gefährlichen Folgen. Von Martin Fritz.
Fast jede Nacht heulen die Luftschutzsirenen in den Städten der Ukraine. In Kiew, Odessa, Charkiw. Die Menschen flüchten in U-Bahn-Stationen und Luftschutzbunker. Doch seit einigen Monaten schlagen nicht nur iranische Kamikaze-Drohnen und russische Marschflugkörper und Raketen ein. Es sind auch ballistische Geschosse aus Nordkorea. Die Ukraine zählte bisher 24 Angriffe mit nordkoreanischen Raketen auf 7 Regionen des Landes, die Hälfte davon zwischen Ende Dezember und Anfang Februar. Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andriy Kostin berichtete Details.
So these missiles have larger diameters.
Diese Raketen haben einen größeren Durchmesser als ähnliche Modelle russischer und sowjetischer Herkunft. Vorläufige Analysen deuten darauf hin, dass sie hochexplosive Sprengköpfe mit einer Kapazität von 500 bis 1000 Kilogramm TNT-Äquivalent enthalten können.
Und das ist viel. Eine Sprengkraft, die einen immens großen Krater verursachen kann. Russland seinerseits dementiert den Einsatz von Raketen aus Nordkorea. Unabhängige Untersuchungen von Überresten aber belegen, dass sie in Nordkorea produziert sein müssen, dass es sich um ballistische Kurzstreckenraketen des relativ neuen Typs KN-23 oder 24 handelt. Die britische Organisation Conflict Armament Research, die für Regierungen die Lieferketten von Waffen untersucht, macht eine weitere Entdeckung. Die in den Trümmern gefundenen elektronischen Komponenten stammen aus den vergangenen 3 Jahren und kommen zu mehr als 75% von westlichen Herstellern. Nordkorea gelingt es also offensichtlich, die UN-Sanktionen gegen ballistische Raketen, die gegen das Land verhängt wurden, zu umgehen. Und auch Russland breche das Sanktionsregime, so James Bryan, Experte vom Royal United Services Institute in London. Er äußerte sich bei einer Anhörung im US-Senat im Februar dieses Jahres.
Wir wissen jetzt, dass Russland selbst gegen die Resolutionen verstößt, trotz seiner Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat und trotz seiner Unterstützung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen nordkoreanische Waffentransfers. Wir wissen jetzt, dass es sich Munition und auch ballistische Raketen aus Nordkorea beschafft und sie dann auf europäischem Boden einsetzt. Das ist unglaublich. Ich beschäftige mich schon seit langer Zeit mit dieser Materie und hätte nie gedacht, dass ich das erleben würde.
Nordkorea liefert Russland weiteres Rüstungsgut. Laut einer Analyse der US-Denkfabrik CSIS schickte Pyongyang bis Anfang Februar auch mehr als 2,5 Millionen Artilleriegranaten Kaliber 122 mm. Sie gingen per Schiff vom nordkoreanischen Hafen Najin zu den nahen russischen Häfen Dunai und Vostochny und von dort mit der Eisenbahn nahe an die Ukraine heran. 2,5 Millionen Granaten. Das ist fast die gleiche Menge, die die Europäische Union der Ukraine versprochen, aber bislang nur teilweise geliefert hat. Waffengeschäfte zwischen Pyongyang und Moskau, die sich nicht nur für Russland auszahlen. Auch Nordkorea profitiert. Zum einen lieferte Moskau bisher unbestätigten US-Berichten zufolge rund 10.000 Container mit Nahrungsmitteln. Damit kann Nordkoreas Führer Kim Jong-un die Hauptstadt Pyongyang besser versorgen und die ihm ergebene Elite von Partei und Militär bei der Stange halten. Zum anderen erhält sein Regime technologische Hilfe bei der Entwicklung von Waffen wie Raketen und Satelliten. Damit wächst die militärische Stärke Nordkoreas. Dazu Kim Sang-han, bis vor kurzem nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten von Südkorea, Gegenspieler des Bruderstaates im Norden. Kim Sang-han äußerte sich bei einer Veranstaltung der US-Denkfabrik CSIS.
Was mir am meisten Sorge bereitet, ist die Zusammenarbeit bei den Raketen. Die Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-18, die Nordkorea im vergangenen Juli getestet hat, ist praktisch identisch mit der russischen SS-27. Das heißt, russische Technologie ist schon zuvor nach Nordkorea gelangt. Nordkorea wünscht sich für seine künftigen Satelliten von Russland auch hochauflösende Kameraobjektive, die es selbst nicht herstellen kann.
Resolution Lens for Surveillance Satellites.
Rückblende. Im September 2023, also vor etwa einem halben Jahr, reiste Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mit dem Zug nach Russland. Zusammen mit Präsident Wladimir Putin besuchte er das Weltraumzentrum Vostochny im fernen russischen Osten. Bei diesem Besuch bot Kim dem russischen Präsidenten die, so wörtlich, volle und bedingungslose Unterstützung Nordkoreas an, für den, wie er es nannte, heiligen Kampf Russlands zur Verteidigung seiner Sicherheitsinteressen. Eine Anspielung auf Putins Invasion in der Ukraine. Des Weiteren sagte Kim laut der russischen Übersetzung seiner beiden Reden, Zitat,
der Ausbau und die Entwicklung der russisch-koreanischen Beziehungen, der Freundschaft und Zusammenarbeit entsprechen nicht nur voll und ganz den Interessen der Völker beider Länder, sie sind auch ein Erfordernis der modernen Zeit, die vom Streben nach Unabhängigkeit geprägt ist. Gemeinsam mit dem Präsidenten der Russischen Föderation werde ich für lange Zeit stabile, zukunftsorientierte russisch-koreanische Beziehungen aufbauen und auf ihrer Grundlage den Aufbau eines starken Staates in beiden Ländern energisch vorantreiben und wahre internationale Gerechtigkeit verwirklichen.
Entwicklung, Unabhängigkeit, wahre Gerechtigkeit – so die eigens propagierten Ziele des nordkoreanischen Machthabers. Und um die zu erreichen, will er sich Russland nachdrücklich zuwenden. Eben diese Hinwendung hatte sich bereits zwei Jahre zuvor, im August 2021, abgezeichnet. Da hatte das nordkoreanische Außenministerium plötzlich damit begonnen, China und Russland in wichtigen internationalen Fragen zu unterstützen. Wenig später sprach Kim Jong-un in einer Rede vor der obersten Volksversammlung in Pjöngjang erstmals öffentlich von einem neokalten Krieg. Die gemeinsame Erklärung Chinas und Russlands von Anfang Februar 2022, in der sie sich zu grenzenloser Freundschaft verpflichteten, verstärkte dann offensichtlich auch die Neuorientierung Nordkoreas. In einer Rede ebenfalls vor der obersten Volksversammlung identifizierte sich Kim mit der Weltsicht, die auch China und Russland teilen. Zitat:
Die gegenwärtige internationale Lage zeigt, der Übergang von einer unipolaren, von den USA vertretenen Welt hin zu einer multipolaren Welt hat sich deutlich beschleunigt. Nordkorea wird die Außenbeziehungen entsprechend dem Entwicklungstrend der gegenwärtigen internationalen Lage proaktiv entwickeln und auch seine Position als mächtiges, unabhängiges Land.
Dem folgend formulierte Kim in derselben Rede, dass Nordkorea nicht mehr über seine Atomwaffen verhandeln werde. Damit scheint er ein zentrales politisches Ziel seines Großvaters und seines Vaters zurückgenommen zu haben. Beide hatten noch angestrebt, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu normalisieren, durch Verhandlungen über Nordkoreas nukleare Aufrüstung. Anders dagegen Kim. Er will sein jetziges Arsenal an Atomwaffen behalten. Und er will, dass die USA Nordkorea als Atommacht anerkennen. Schon seit dem gescheiterten Gipfel von Hanoi vor 5 Jahren, als Kim und der damalige US-Präsident Donald Trump zusammentrafen, hatte Nordkorea jegliche Verhandlungen über seine Atom- und Raketenrüstung mit den USA abgelehnt. Sowohl Südkorea als auch die USA bekräftigten mehrmals ihre Bereitschaft zu neuen Gesprächen ohne Vorbedingungen. Aber Pjöngjang forderte jedes Mal, die andere Seite müsste sich erst bewegen. Dazu Erich Balbach, Nordkorea-Experte bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik.
Es scheint so, dass Hanoi ein ausschlaggebender Faktor dahingehend war, dass er gesehen hat, dass selbst unter einer Präsidentschaft von Trump, der ja wirklich bereit war, sehr weit zu gehen, weiter als jeder andere US-Präsident vor ihm, es nicht möglich war, diese Normalisierung am Ende zu erreichen. Und viele Beobachter gehen davon aus, dass das der Moment war, in dem eben auch der nordkoreanischen Führung deutlich wurde, wir werden dies auch unter anderen Präsidentschaften zukünftig nicht erreichen.
In dieses Bild passen auch Nordkoreas massive Aufrüstungsanstrengungen der vergangenen Jahre. Ohne Rücksicht auf negative Reaktionen der Weltöffentlichkeit setzt Kim seine neue, ebenfalls öffentlich verkündete Militärstrategie um. Und die bedeutet, das Waffenarsenal zu erweitern.
Diese Strategie ist auf 5 Jahre ausgelegt und beinhaltet im Grunde genommen genau das, was wir in den letzten Jahren seit 2021 beobachten können. Die Diversifizierung des Raketensystems, Raketen zu entwickeln, die schneller gestartet werden können, schwerer geortet und beobachtet werden können, deren Abschuss damit eben auch schneller vonstatten geht über mobile Systeme beispielsweise.
Teil dieser neuen Militärstrategie ist nach Ansicht von Balbach die Entwicklung von strategischen Nuklearwaffen, die der Abschreckung dienen. Teil ist aber auch die Entwicklung taktischer Nuklearwaffen, die auf dem Schlachtfeld erprobt und eingesetzt werden. Die neue Militärstrategie, die massiven Waffentests, die gewaltigen Ressourcen, die in die Aufrüstung fließen, nach eigenen Angaben sollen es 20% des Staatshaushaltes sein. All das spricht tatsächlich für Nordkoreas Abkehr vom langjährigen Ziel, die Beziehungen zu Washington zu normalisieren. Für diese These spricht auch, dass Kim die Beziehungen zu Südkorea prinzipiell neu bewertet hat. Vor wenigen Wochen noch erklärte er Südkorea vor der obersten Volksversammlung zum neuen Hauptfeind und warnte in drastischen Worten vor einem Krieg auf der koreanischen Halbinsel.
Eine nüchterne Beurteilung des besonderen Umfelds, in dem der feindlichste Staat, die Republik Korea, direkt neben uns existiert, eine nüchterne Beurteilung auch der Situation, in der die Instabilität in der Region aufgrund der von den USA angeführten Eskalation der militärischen Spannungen zunimmt, das zusammengenommen hat ergeben, dass sich die Gefahr des Ausbruchs eines Krieges erheblich verschärft hat. Wir wollen keinen Krieg, aber wir haben auch nicht die Absicht, ihn zu vermeiden.
Inzwischen schaffte Nordkorea 3 Organisationen ab, die für die Beziehungen zu Südkorea und eine Annäherung zuständig waren. Die wirtschaftlichen Kontakte sind gekappt. Kim ließ auch das bekannte 25 Meter hohe Denkmal für die Wiedervereinigung auf der südlichen Ausfallstraße der Hauptstadt Pjöngjang zerstören. Es stellte 2 Koreanerinnen dar, die sich in traditioneller Tracht und mit ausgestreckten Armen gegenüberstehen und über der Straße eine Tafel mit einer Darstellung der koreanischen Halbinsel hielten. Darunter die Aufschrift »Drei Prinzipien«. Gemeint waren die 3 Prinzipien, die der Staatsgründer, Kims Großvater, für die innerkoreanischen Beziehungen 1972 formulierte. Sie lauteten Unabhängigkeit, die nationale Einheit als oberstes Gut und Friedlichkeit, also keine Vereinigung mit militärischen Mitteln. Mit der Zerstörung des Denkmals scheint sein Enkel Kim Jong-un nun mit diesen alten Prinzipien zu brechen. Eine Änderung von Tragweite. Kim würde sie nicht unbedacht vornehmen, so der deutsche Experte Balbach.
Ich glaube nicht, dass das Ziel der Wiedervereinigung per se aufgegeben wurde, aber das strategische Instrumentarium wurde eben geändert. Durchaus größerer Raum für Destabilisierungsmaßnahmen.
Eine Wiedervereinigung also mit militärischen Mitteln? Genau davor warnen die beiden US-Amerikaner Robert Carlin und Siegfried Hacker, beide Nordkorea-Beobachter seit Jahrzehnten. Unter der Überschrift »Bereitet Kim Jong-un einen Krieg vor?« veröffentlichten Carlin und Hacker im Januar gemeinsam einen Artikel auf der Wissenschaftlerplattform 38 North und lösten damit heftige Diskussionen aus. Carlin im Gespräch mit dem Webportal North Korea News.
Wahrscheinlich begann Kim schon im Dezember 2022 den Begriff Kriegsvorbereitungen zu verwenden. Einige Leute haben gesagt, ach, das machen die doch ständig. Nein, sie haben diesen Ausdruck bisher nicht verwendet. Davor haben sie von nuklearer Abschreckung gesprochen.
Nun könnte man argumentieren, das ist doch dasselbe. Nein, Kim spricht explizit von Kriegsvorbereitungen. Wenn er über Vorbereitungen für das große revolutionäre Ereignis spricht, dann ist das heute etwas anderes. Dann sagt er seinem eigenen Volk, dass sich etwas verändert hat.
Machthaber Kim könnte, so Karlin, nach eigener Analyse von 3 Jahrzehnten der Verhandlungen zu dem Schluss gekommen sein, dass die USA sowieso keine Abmachung einhalten würden, dass sie Nordkorea weiterhin am liebsten von der Landkarte tilgen wollten. Das neu erstarkte Bündnis mit Russland, so Karlin, könnte Machthaber Kim in der Neuausrichtung seiner Politik stärken.
Obviously, I don't know.
Ich weiß das natürlich nicht. Ich kann mir nur ansehen, wo er zu stehen scheint. Und er scheint in einer besseren Position zu sein. Er hat einen mächtigen Verbündeten und diese Beziehung scheint bedeutender zu werden. Seiner Wirtschaft geht es gar nicht so schlecht. Am wichtigsten aber ist, dass er glaubt, dass sich die geostrategische Lage verändert und die Vereinigten Staaten auf dem Rückzug sind. Im Vergleich zu der Situation, in der er sich befand, als die USA die einzige nukleare Supermacht waren, könnte er also durchaus der Meinung sein, dass die Dinge jetzt besser für ihn stehen.
Einige Nordkorea-Beobachter sind anderer Meinung als die beiden US-Amerikaner Karlin und Hacker. So Thomas Schäfer, der letzte deutsche Botschafter in Pyongyang. Er glaubt, dass das Regime den Abzug der knapp 30.000 US-Soldaten in Südkorea erreichen und dadurch die amerikanisch-südkoreanische Allianz schwächen wolle. Donald Trump war bisher der einzige US-Präsident, der diesen Abzug ins Spiel gebracht hat. Daher warte die Führung in Pyongyang auf Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Die Raketentests im Vorfeld würden gezielt unternommen.
Die wollen Spannungen erhöhen. Und ich bin aber überzeugt, dass es nach den Wahlen, sofern Trump gewinnen sollte, dann tatsächlich zu Gesprächen wieder kommen wird. Und die Nordkoreaner würden dann praktisch die Erhöhung der Spannung wieder zurücknehmen, aber gegen Zugeständnisse, vor allem beim Truppenabzug.
Der inzwischen pensionierte Diplomat Schäfer geht nicht davon aus, dass Kim derzeit einen Krieg vorbereitet. Schließlich wüsste die Führung in Pyongyang, dass sie in einem solchen Krieg vernichtet werden würde, solange wie die US-Truppen im Süden stationiert sind. Doch das könne sich ändern.
Wenn die Truppen abgezogen würden, und das ist eben die Gefahr eines Wahlsieges von Trump, dann würde die Kriegsgefahr in Korea schlagartig wachsen, weil dann in Nordkorea eben Überlegungen angestellt würden, ja, können wir nicht handstreichartig ein Pfand in Südkorea, ein Faustpfand nehmen, irgendeine Insel oder ein kleines Gebiet an der Grenze, dann mit dem Einsatz von taktischen Nuklearwaffen in Südkorea drohen, gleichzeitig mit einer strategischen, also mit Langstreckenwaffen gegen die USA drohen, den USA sagen, wir zerstören eine Stadt bei euch, wenn ihr eingreift, und so hoffen, dass die Amerikaner daneben nicht eingreifen.
Unter diesen Umständen könnte Nordkorea der Süden der Halbinsel nach und nach nahezu kampflos in die Hände fallen. Aber noch hat Donald Trump die Wahl in den USA nicht gewonnen. Und selbst wenn, gilt es, sein Handeln abzuwarten. Auch die genauen Pläne von Kim Jong-un bleiben, trotz aller öffentlichen Verlautbarungen, vorerst im Verborgenen.
Das war der Hintergrund. Nordkorea und Russland – eine Allianz mit gefährlichen Folgen von Martin Fritz. Redaktion Susanne Elka-Fief.